Willkommen zur Episode 24 der Leseoptimisten. Heute haben wir das spannende Buch Powerful von Patty McCord auf der Leseliste. Und ich habe mir wieder einen tollen Lesegast mit eingeladen. Das ist der Ulrich Britting, Steuerberater aus Hamburg, Berlin und Co. Ihr habt mehrere Niederlassungen von der BA Group. Hallo Uli, ich grüße dich.
Hallo Angela. Ja, vielen Dank für die Einladung und das gemeinsame Lesen dieses spannenden Buchs. Ja, wie du sagtest, Ulrich Britting, Wirtschaftsprüfer und CEO der BA Group und mit unserem Team in der Steuerberatung in Hamburg, Berlin und Rostock haben wir sehr viel mit Startups zu tun und Tech-Firmen, die eine ähnliche Kultur haben. Von daher war das sehr spannend, das zu lesen, was dort dargestellt wurde. Und finden wir das in unserem täglichen Leben auch immer wieder auf Mandantenseite.
Ja, super. Wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt?
Also in der BA Techs, das ist meine Gesellschaft, Hamburg, Berlin und Rostock, sind wir jetzt 60. Mitarbeiter in der gesamten BA Group, so 150.
Und zum Buch, ja. Also Patty McCord, um das mal dazu zu sagen, ist ehemalige Personalmanagerin bei Netflix gewesen, ist jetzt als Unternehmensberaterin unterwegs und die hat im Prinzip die Philosophie von Netflix stellt sie in dem Buch dar. Und für mich jetzt also meine wichtigste Erkenntnis, was ich unglaublich spannend und gut finde, ist, Mitarbeiterführung bedeutet, wir gehen erwachsen miteinander um. Und dieses Erwachsen miteinander umgehen, das zieht sich so wunderbar durch dieses ganze Buch, was das letztlich alles bedeutet. Und das möchte ich mit dir auch gerne besprechen. Wo sagst du, was ist so für dich der Kern, den du aus dem Buch rausgezogen hast?
Ach, da gibt es ganz viel. Ich hatte vor Jahren ja schon mal das Pitch Deck von ihr gelesen, das Cultural Deck, wo sie beschrieben hat, was sie machen. Und für mich ist das Thema Transparenz und Ehrlichkeit oder erwachsenes Miteinander umgehen ein ganz großes, weil da haben wir hier in Deutschland und im traditionellen Mittelstand an vielen Stellen noch Nachholbedarf, glaube ich. Was mich beeindruckt hat, war, dass sie sagte, es gibt keinen Mitarbeiter, der zu dumm ist, die Unternehmensstrategie zu verstehen. Und das ist ganz wichtig, dass man transparent gegenüber den Mitarbeitern ist, weil nur dann können sie von sich aus intrinsisch mithelfen, diese Ziele zu erreichen und die Herausforderungen zu lösen, die es auf dem Weg gibt. Nur wenn sie die kennen, geht das.
Ja, genau. Das ist eh so irgendwo am Anfang eine Wortschöpfung, die ich sehr lustig fand. Nämlich, es ist ein Irrglaube, dass Mitarbeiter, und das kann man gar nicht übersetzen, incentivized werden müssten. Also durch Incentives mit der Karotte vorne dran immer zu den Bestleistungen angetrieben werden. Das kennt man hier ja in der Literatur auch vom Reinhard Sprenger, dass das nicht funktioniert und die Teams und Mitarbeiter haben einen eigenen Antrieb, gute Leistung zu erbringen. Und die wichtigste Aufgabe für einen Manager, für einen Chef ist es einfach, seine großartige Teams zu gestalten, also die Leute zusammenzubringen, die das Wissen haben, um die Aufgabe zu lösen und denen dann die Ressourcen zu schaffen, dass sie diese Arbeit auch hervorragend leisten können. Und wenn man das schafft, wenn man so ein Team gestaltet, dann ist das eigentlich die Hauptmotivation, die Antriebsfeder für gute Leistung.
Ja, da ist viel dran. Also das zieht ja auch ein paar Vergleiche zum Sport. Und als alter Sportler habe ich auch eine Tendenz dazu, weil im Sport hilft es ja auch nicht, wenn ich ein Preisgeld auslobe für einen 100-Meter-Lauf. Deswegen rennt keiner der Sprinter dann schneller, sondern die haben eine intrinsische eigene Motivation zu gewinnen, weil sie der Beste sein wollen, weil sie die Hürden überwinden wollen. Und das kann man ganz gut aufs Business übertragen. Es ist bloß ein weiter Weg, wenn man das bisher noch nicht gemacht hat und versucht hat, über monetäre Anreize zu motivieren. Probiere es hier auch, stell aber fest, das ist ganz schwer, das Team so zu strukturieren, dass das wirklich funktioniert. Und ja, es ist ein langer Weg. Sie sagte ja auch in dem Zusammenhang, dass erfolgreiche Sportteams eigentlich das bessere Modell für Manager sind, weil die permanent sich mit der Zukunft beschäftigen und permanent nach Verstärkung für das Team suchen, um zukunftsfähig zu sein. Sie schreibt auch, dass man die Firma als Team und nicht als Familie sehen sollte, weil es im Team darum geht, Ziele zu erreichen, Leistungen zu erbringen, Erfolge zu feiern. Und da es auch, wie man bei Bayern München oder anderen Sportteams sieht, immer eine Veränderung im Team gibt und die ganz normal ist, weil bestimmte Aufgaben einfach erledigt sind und nicht mehr weitergemacht werden müssen.
Das mag ich auch. Also in dem Buch, das zieht sich bei ihr ja auch durch, dieser Wille zur Leistung ist Voraussetzung für sie. Also sie schreibt ja schon auch immer von High Performance. Also wir sind auf der Suche nach Mitarbeitern, die echt Bock drauf haben, was Tolles zu erreichen. Und danach suchen wir auch aus. Und wenn wir denen den Rahmen schaffen, dann brauchen die nicht extra nochmal super, super, wie heißt es, Incentives oder Bonusprogramme. Was ich da dann gut finde bei dem Gedanken ist, wir sind eben keine Familie, sondern im Sport ist die Überlegung, naja, haben wir schon mal jemals uns von einem Familienmitglied getrennt? Eher nicht, aber im Sport, dass man mal einen Spielerwechsel hat, das kann schon mal passieren. Und dass man aufhört, immer auf Harmonie zu gucken und möglichst, damit es allen gut geht, Tätschel macht, sondern eher sagt, wir müssen Klartext reden und das bringt mehr und fördert die Mitarbeiter mehr, als wenn wir drum rumdrucksen und uns nicht sagen trauen, was wir wirklich vom anderen halten und denken, in einer wertschätzenden Art natürlich.
Ja, das positives Feedback und kritisches, konstruktives Feedback geben ist ja ein ganz wesentlicher Teil auf dem Weg zum Erfolg. Wenn ich hier im Unternehmen über miteinander rede und nicht mit Mitarbeitern, mich ärgere über Sachen, die nicht funktionieren und nicht direkt ein Feedback gebe, mir aber auch kein Feedback anhören will von Mitarbeitern über meine eigene Tätigkeit, dann lasse ich ganz viele Gelegenheiten aus, besser zu werden. Und nur durch Feedback wird man ja besser. Das ist in der Schule so, das ist im Sport so. Und das lässt sich auch aufs Unternehmen übertragen. Weil genauso wie im Sport sind die erfolgreichen Unternehmen diejenigen, die hungrig sind, die was erreichen wollen und die mit Disziplin Zielen nachgehen, aber auch wenig Struktur, also wenig Zwänge auf ihre Mitarbeiter oder Sportler legen, sondern denen den Freiraum geben, individuell spontan Lösungen zu finden. Diese Feedback-Kultur ist was, das hat mich schwer beeindruckt. Und wir haben das vor 2 Jahren mal gemacht, dass wir uns in 6er-Kreisen hierarchieübergreifend zusammengesetzt haben und gesagt haben, was wir gut und was wir nicht so gut aneinander finden und versuchen, das auch gerade wieder zu pushen. Aber das ist ein ganz, ganz langer Weg, bis das Vertrauen entsteht, dass wirklich alle die Wahrheit sagen.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Sie bringt da ja gute Tipps und Beispiele an der Stelle, wie man Feedback-Kultur fördert, aber dass das dann tatsächlich, obwohl schmerzfrei wird es nie sein, dass das möglichst schmerzfrei auch angenommen werden kann. Also sie macht ja da das eine Beispiel, diese Übung Start, Stop, Continue. Finde ich total großartig. Innerhalb des Team-Meetings, jeder sagt zu einem der anderen, eine Sache, damit solltest du beginnen, eines, das solltest du lassen, eines, damit sollst du weitermachen. Und schnelles, ganz auf den Punkt gebrachtes Feedback, gegenseitig und das in der Öffentlichkeit. Und die machen da ja sogar ganze Feedback, einen Feedback-Tag im Jahr, wo man nichts anderes macht quasi, als sich Kollegen auszusuchen. Gut, die sind natürlich auch, ist ja auch ein großes Unternehmen, wo man dieses Start-Stop-Continue-Feedback gibt. Stelle ich mir sehr spannend vor und natürlich gut, wenn es gelingt. Wenn ich mir dann aber vorstelle, dann, und da sind wir wieder beim Erwachsenen umgehen miteinander, man tritt dann doch jemandem auf die Füße und kriegt quasi den Ärger am Hals, dann ist es echt schwer, sich die Umsetzung auch vorzustellen dazu.
Ja, wobei die Frage ist, ob das auf die Füße treten so schlimm ist, wenn man das in einer freundlichen, klaren, ehrlichen Kommunikation bringt. Wenn ich bei den Fußballbeispielen bleibe, wenn ein Stürmer nicht mit zurückrennt und mithilft zu verteidigen, kriegt der ja auch deutlich zu hören von seinen Teammitgliedern, was er zu tun hatte und dass das nicht so gut war an der Stelle. Und wichtig ist, dass es dann beim nächsten Mal funktioniert. Aber ich glaube, das hängt ganz stark von der Führung an, ab, dass die Manager, Partner in unserer Branche und Führungskräfte offen sind und sich Feedback suchen und das nicht scheuen, sondern sich auch selber damit auseinandersetzen und versuchen, besser zu werden.
Das schreibt sie ja auch. Also die Grundlage von dem Ganzen ist ja, dass es in der Netflix-Kultur, dass das Hinterfragen das Wichtigste ist. Also alles darf und wird hinterfragt nach dem Motto, warum macht ihr das so? Und dieses haben wir schon immer so gemacht, gibt es dadurch halt auch gar nicht. Und wenn, selbst wenn jemand, na so, statt irgendwo es klappt was nicht, dann zu dem Mitarbeiter hinzugehen und zu sagen, hey, was ist da los, warum funktioniert das nicht? Eher mal zu fragen, ah, okay, ich sehe, da funktioniert was nicht. Was ist denn die Herausforderung, vor der du gerade stehst? Welche Lösungsansätze hast du schon probiert? Dem mal schildern lassen, woran er gerade arbeitet, anstatt ihm einen Kopf gleich kürzer zu machen, nach dem Motto, du hast versagt. Also diese Kultur hinzukriegen, es ist toll, wenn es funktioniert, aber das ist unglaublich anstrengend, glaube ich auch.
Ja, das mit der Fehlerkultur ist sowieso ein großes Thema hier in Deutschland. Das sehen wir ja auch gerade in der öffentlichen Diskussion, dass Fehler ganz schwierig verziehen werden, aber auch in den Unternehmen. Ich fand ein Zitat wieder aus dem Sport im Sommer, als Bayern München die Champions League gewonnen hat, von dem Thomas Müller ganz großartig. Der sagte, was sind wir für ein geiles Team? Bei uns haben sich alle darum gestritten, wer den Fehler des anderen ausbügeln darf. Weil wenn man Gas gibt, neue Dinge ausprobiert, Lösungen versucht, dann gehören Fehler dazu. Und ich traue mich nur, ungewöhnliche Wege zu gehen, wenn ich weiß, ich bin abgesichert. Ja, beim Bergsteigen, ich habe einen, der die Leine hält. Beim Fußball, wenn ich als Verteidiger nach vorne renne, zweimal kontere, dass dann der Stürmer mitverteidigt. Oder in der Firma, dass der Chef mir nicht den Kopf abreißt. Und wenn ich so eine Kultur kreiere und man es schafft, in der Firma so einen Teamgedanken und so ein Verständnis, dass wir wollen besser werden und Fehler gehören dazu, man darf sie bloß nicht 2, 3, 4 Mal machen, den gleichen Fehler, dann gewinnt man, glaube ich, eine ganze Menge Flexibilität und Fähigkeit, sich zu verbessern.
Mhm. Ja, und was mir gut gefallen hat, sie schreibt ja auch, und wenn man mal neue Wege beschreitet, dann tut's gut, immer auch dazu zu sagen, hey Leute, wir probieren das jetzt aus. Und wenn sich rausstellt, es ist totaler Quatsch, dann gehen wir auch wieder zurück. Also auch dieses Fehler dazugeben und wieder rückgängig machen. Sie hat's ja nicht, dafür sind die ja auch bekannt. Die haben ja sämtliche Spesenregelungen abgeschafft. Und jeder Mitarbeiter bestimmt selber seinen Urlaub. Und auch da, wir sind wieder beim, wir sind erwachsen. Also wir gehen als Erwachsene miteinander um. Und sie sagt, ganz ehrlich, ich muss doch meinem Mitarbeiter zutrauen können, dass er natürlich im Sinne der Firma die bestmögliche Entscheidung trifft. Wie viel er an Spesen ausgibt, wie viel Urlaub er nimmt. Und das haben die einfach eingeführt, genau mit diesem Satz, okay, wir probieren es jetzt einfach mal, ihr entscheidet das für euch selber. Wenn es nicht funktioniert, lassen wir es wieder. Und hurra, was stellt sich raus? Ja, sehr wohl, die Mitarbeiter können verantwortlich damit umgehen, nehmen sich mehr oder weniger den gleichen Urlaub wie vorher, zahlen sich nicht den Privatjet, um irgendwo hinzufliegen und handeln auch im Sinne des gesamten Unternehmens. Und das funktioniert dann gut, wenn man sich auch traut, das mal so offen zum Ausprobieren, zur Debatte zu stellen.
Ja, das gehört dazu. Und man muss das ja auch nicht gleich mit der gesamten Mannschaft probieren, sondern wenn man das offen kommuniziert, kann man es auch mit Teilen des Teams machen. Das haben wir auch schon ein, zweimal angewandt. Im Wirtschaftsprüfungsbereich haben wir ein besonderes Modell, was nur da gilt, um zu erreichen, dass die im ersten Halbjahr angehäuften Überstunden auch wirklich im zweiten Halbjahr abgebummelt werden. Ja, und die Leute nicht ohne Arbeit im Büro sitzen, weil sie ihre Überstunden beschützen wollen, bewusst oder unbewusst. Und auch im Steuerbereich probieren wir manchmal mit Einzelteams besondere Regelungen aus, um mal zu gucken, wie es ankommt. Und auch wenn es nicht funktioniert, um den Fehler zu beschränken und dann nach der Testphase das nächste zu machen. Und das ist manchmal ein bisschen schwer zu erklären, aber wenn man das transparent macht, freuen sich alle über die, also ist meine Erfahrung, über die Möglichkeiten, die es gibt. Und sie hat ja hier auch ganz erstaunliche Geschichten zu erzählen dazu. Was ein bisschen schwierig ist, also bei Reisekosten kann ich mir das auch gut vorstellen, dass das funktioniert. Bei ein paar Sachen, die sie beschreibt, ist natürlich die amerikanische Arbeitskultur das leichter umzusetzen als in der deutschen, wo doch viel durch Gesetzgebung und betriebliche Übung geschützt ist und es eine Reihe der Freiheiten, der unternehmerischen Freiheiten so nicht gibt
Ja.
oder die sehr schnell sehr teuer werden, wenn man sie sich nimmt.
Ja. Da beschreibt sie auch ein paar Diskussionen mit anderen Unternehmern, die dann sowieso immer, die dann aber eher vorschieben, oh mein Gott, das kann ich doch nicht machen, weil ich könnte verklagt werden. Das ist in Amerika wahrscheinlich weniger schnell der Fall als in Deutschland. Also da wird man sicherlich aufpassen müssen. Aber der Grundgedanke, also dieses, ich gebe meinen Mitarbeitern mehr Freiheiten in dem Vertrauen, dass die auch verantwortungsvoll damit umgehen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied oder das, was man verstehen sollte als Chef, dass wir es mit Erwachsenen zu tun haben und eben nicht im Kindergarten das Spielzeug hinterherräumen.
Ja, manchmal ist das auch ein Kindergarten, aber insgesamt, das passiert ja auch nicht von heute auf morgen, sondern das ist eine längere Reise, wo man sich in Schritten dem Ganzen annähert, wo man einfach Dinge probieren muss und ja, offen und ehrlich miteinander umgehen muss und auch über Herausforderungen spricht. Und dann kriegt man eine ganze Menge Themen gelöst.
Ja.
Wenn man auch Verständnis für die eigenen Ziele hat, also wenn die Mitarbeiter wissen, dass es eine Herausforderung gibt, dann können sie auch besser darauf reagieren und von sich aus entscheiden, okay, keine Ahnung, was es ist, hier ist jetzt die Corona-Pandemie und wir müssen den Mandanten helfen, denen geht es viel schlechter als uns, dann arbeite ich 5 Stunden mehr. Oder ich als Chef muss es genauso wissen, da gibt es jetzt einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, was auch immer es ist, die vom Homeschooling, der, die das vom Homeschooling betroffen ist, da muss es ein bisschen mehr Freiraum und Flexibilität geben, damit möglichst viel von allen Verpflichtungen erledigt werden kann. Und darüber entsteht Vertrauen. Und wenn ich mich für die Ziele der Mitarbeiter interessiere und meine kommuniziere, dann gibt es auch ein Gegengeschäft. Was ich ganz spannend fand, war, ich glaube, darüber schreibt sie am Anfang in dem Zusammenhang auch, dass die größten Leistungen werden von Teams erreicht, die das finale Ziel verstehen oder das Endziel verstehen, wo will das Team, die Firma eigentlich hin und die Freiraum kriegen, das kreativ zu lösen. Die Herausforderungen, die sich in den Weg stellen. Und dass man, um das zu erreichen, Vorschriften und Strukturen nur als Leitplanken verstehen soll, weil die nicht geeignet sind, Chancen und Möglichkeiten vorherzusehen und anzugehen, sondern eher eine Entschuldigung darstellen für Dinge, die nicht möglich sind. Ich kann nicht, weil ich darf nur 8 Stunden arbeiten oder ich kann nicht, weil die Checkliste sieht das nicht vor. Und das natürlich Qualität ganz wichtig ist, aber bei gut ausgebildeten Mitarbeitern, die wir hier in Deutschland und in unserer Branche grundsätzlich haben, die schon in vielen Fällen wissen, wie es richtig ist und wann sie um Hilfe fragen.
Genau, da hat sie auch einen spannenden Gedanken dazu, dass, wo sie sich mal mit einer Kollegin unterhält, es geht gerade um eine Finanzierungsrunde von Investoren und da gibt es natürlich eine entsprechende vorbereitete Präsentation und hinterher unterhalten sich die beiden und die sagt, wieso tun wir das, was wir jetzt diesen Investoren, die uns Geld geben sollen und wollen, wie soll man diese Informationen eigentlich nicht auch unseren Mitarbeitern geben? Also das finde ich mal interessant zu sagen, okay, wenn wir jetzt uns vorstellen, ich suche Finanziers für irgendwelche Projekte, irgendwer soll sich beteiligen in meiner Kanzlei und das stellt man den Mitarbeitern vor. Also liebe Mitarbeiter, ihr dürft jetzt hier bitte in unsere Kanzlei investieren. Wir geben Aktien aus, fiktive Aktien. Und deswegen hier mal die Zahlen und das ist die Prognose und das ist unser Businessplan. Und wer ist jetzt bereit, die Hälfte seines Gehalts in unsere Kanzlei zu investieren? So einen Gedanken fände ich mal.
Ja, oder überhaupt spannend, die, was dann macht. Die Informationen zu teilen, weil man ja oder in Bankgesprächen, wenn man eine Finanzierung erreichen will oder auch bei der Aufnahme eines neuen Partners, viel mehr über das spricht, wo will man hin, wo sind wir gerade, was sind die Herausforderungen und was sind die Stärken des Unternehmens und dass man da extern gegenüber viel deutlicher und intensiver kommuniziert als intern. Das fand ich auch eine sehr spannende Geschichte, die mich auch gleich dazu getrieben hat, zu fragen, ja, habt ihr recht? Warum machen wir das eigentlich nicht so? Da haben wir auch Verbesserungsbedarf. Und sie sagt ja auch in dem Zusammenhang aus ihrem Coaching, dass CEOs oder Firmenchefs ihr dann sagen, ja, aber die Mitarbeiter interessiert es nicht oder sie sind viel zu dumm dafür. Das mit dem zu dumm ist sowieso schon eine schwierige Positionierung als jemand, der ein Team führt. Ja. Aber das Interesse an dem Unternehmen, in dem ich arbeite, wo ich so viel Zeit zubringe, das ist erstmal vorhanden. Und wenn ich weiß, was den Unterschied zwischen erfolgreichem Arbeiten in dem Unternehmen ausmacht und nicht erfolgreichen Arbeiten und worauf wir hinzielen, dann kann ich mich viel besser einbringen. Und es gibt ja nichts Schöneres, als in einem erfolgreichen Team zu sein. 8 Stunden arbeiten wir immer. Oder ja, wenn man bei Erich Erichsen arbeitet, nur 5 Stunden am Tag. Aber auch da ist es ja so, dass es viel mehr Spaß macht, wenn man Erfolge gefeiert hat, wenn man mehr Freizeit hatte, mehr Geld verdient hat, glücklichere Mandanten hat, was auch immer das ist. Das ist ja eine Befriedigung, dass man sich die Arbeit gelohnt hat. Und das ist etwas, was das Gesamtteam interessiert und wo man auch diese Bindung viel besser kreieren kann.
Zudem, der ist zu dumm für irgendwas, dieser Mitarbeiter, das fand ich dann auch witzig, weil die erstens der Gedanke, den man sich als Chef dann ja fragen muss, ist, sagt sie ja, naja, du hast den eingestellt. Jetzt denk mal bitte drüber nach, wo hier der Fehler liegt, erstens. Und zweitens, wenn du wirklich behauptest, der kapiert das nicht, weil er nicht den Grips dafür hat, liegt es eher nicht daran, sondern dem fehlen ja anscheinend irgendwelche Informationen und du machst es zu kompliziert, sodass der andere es nicht verstehen kann. Also auch den Gedanken mal sich zu Gemüte führen als Chef, dass das nicht immer der andere der Auslöser ist für zu dumm.
Ja, das gibt es ja auch manchmal die Aussagen, Mandanten gegenüber, der versteht es einfach nicht. Aber auch da ist ja die Frage, ob ich als Dienstleister dann die richtige Kommunikation gewählt habe, dass mein Kunde versteht, was ich tue. Aber in dem Zusammenhang fand ich es auch sehr spannend. Sie sagte ja, diese ganzen Mitarbeiterförderprogramme und Incentives, Motivationsprogramme, dass sie davon gar nichts hält, weil sie sagt, Mitarbeiter können was, sie haben auch Lust, erfolgreich zu sein und müssen gar nicht enabled werden, befähigt werden, das zu machen, sondern man muss ihnen nur die Hürden raus aus dem Weg räumen. Und wenn ich mir das angucke, wie oft jemand auf dem Posten sitzt, weil er das schon lange macht und es gibt andere Kollegen, die könnten es eigentlich viel besser, weil sie viel mehr Leidenschaft dabei haben oder vorher was anderes gesehen haben, aber nicht ran dürfen, weil das als Status gesehen wird. Dafür wird ganz viel verschenkt und diese offene Teamkultur zu kreieren, zu sagen, hier können alle was, hier wollen alle was und wir müssen uns nur gegenseitig helfen, besser zu werden und die Freiräume zu schaffen, ist eine der großen, ist ja die große Message in dem Buch.
Ja, genau. Und das finde ich schon auch, das gefällt mir gut. Die Grundannahme lautet sehr wohl, und darauf legen die auch Wert. Wir wollen Mitarbeiter, die Leistung bringen wollen. Also wir suchen Menschen, die von sich aus schon die Motivation haben, ich will eine tolle Leistung bringen und nicht meine 8 Stunden absitzen. Dann kannst du auch gerne wieder gehen. Und darauf zu achten, und wenn ich solche Leute dann habe, denen das Umfeld zu schaffen, dann funktioniert das auch. Und da gehört natürlich dann auch die Konsequenz dazu. Das schreibt sie ja auch an vielen Stellen im Buch. Okay. Und wie gesagt, wir sind keine Familie, sondern wir sind ein Sportteam. Und Trennung gehört zum Leben, zum Arbeitsleben dazu. Also das ist nicht, oh mein Gott, sie schreibt ja in vielen Personal. Bei vielen Personalmanagern ist diese Zugehörigkeitsdauer die wichtigste Quote. Wie viele Jahre arbeiten die Menschen bei uns, und es soll möglichst lang sein? Das ist ja auch so ein Gedanke, gerade in deutschen Kanzleien, ne? Ach, die Mitarbeiter sind schon 30 Jahre bei uns. Und da schreibt sie zu Recht, wenn ich 30 Jahre einen Mitarbeiter da, also jetzt sage ich mal, Entschuldigung, eine Lusche da sitzen habe, das ist vielleicht nicht unbedingt das, was die Kanzlei weiterbringt. Und mal zu gucken, welche Mitarbeiter habe ich, die Spaß haben an dem, was sie tun, die genau richtig sind an dem Platz. Und die habe ich so lange, wie es passt. Und wenn die gehen, haben wir einen Prozess, dass die woanders gern genommen werden. Das finde ich als Grundgedanke gut, wobei dann kommt natürlich wieder, natürlich in Deutschland anderes Kündigungsrecht als in Amerika. Da sind bestimmte Sachen sicherlich zu beachten. Aber mal mit diesen, nein, es geht nicht darum, dass jemand den Rest seines Lebens bei uns verbringt, sondern die Zeit, die er bei uns verbringt, bestmöglich nutzen kann.
Ja, wobei ich an der Stelle das Thema, du hast das ja in Anführungszeichen gesetzt, aber Lusche finde ich schwierig, weil das schon wieder so wertend ist. Und es gibt, also grundsätzlich kann jeder Mensch ein toller Mitarbeiter sein. Und die Frage ist, warum ist das so? Passt einfach der Mensch mit seinen Fähigkeiten zu dem Team und zu den Aufgaben in dem Unternehmen? Und das kann sich ja auch verändern. Und wenn ich den Menschen, der ein geborener Organisator ist, nicht organisieren lasse, sondern dem ganz strikte Anweisungen gebe, wo er sein Häkchen zu setzen hat, dann verkümmert der natürlich. Und der Mensch verkümmert dann und dann gibt es auch kein Engagement mehr. Wenn wir probieren, offen miteinander zu reden und zu versuchen, unsere Stärken zu nutzen und uns dabei zu helfen, besser zu werden, dann sollte das weniger vorkommen. Und dann gibt es einfach Aufgaben, die sind auch manchmal vorbei. Ich sag mal, Datenerfassung in der Buchhaltung, Vorkontieren, braucht heute kein Mensch mehr, sage ich mal, mutig. Und dann ist die Frage, ist der Mensch, der das vorher gemacht hat, da brauche ich den in der Rolle? Gibt es eine andere Rolle, die er gut und gerne macht? Und wenn es die Rolle nicht gibt, dann kann der vielleicht in einem anderen Unternehmen viel mehr glänzen, als wenn ich ihn aus Familiengedanken mitschleppe und verzweifelt versuche, neue Aufgaben zu pressen, die gar nicht seiner Stärke entsprechen oder die er auch nicht gerne macht.
Ich nehme die Lusche natürlich zurück. Das war nicht so gemeint.
Nein, das
Und
weiß ich ja.
nee, sie bringt ja auch die Beispiele, und ich finde es genau richtig. Sie sagt ja, wir haben Mitarbeiter gehabt, die haben einfach, die sind nicht auf die Spur gekommen, und dann haben die in einer anderen Firma angefangen und haben auf einmal da die tollste Leistung hingelegt. Und genau das ist es, da hinzugucken. Und sie schreibt das ja auch. Das ist die Führungsaufgabe, dass du das verstehst als Chef. Passt dieser Mensch in dieser Zeit in dieses Team mit diesen
Ja,
Aufgaben?
und was für ein Team brauche ich in einem, also sie spricht immer vom halben Jahr, das finde ich für deutsche Verhältnisse ganz schön sportlich. Aber wenn man sagt, was für ein Team brauche ich in einem Jahr und in 2 Jahren und kann ich, habe ich die Menschen in meinem Team dafür, dann kann man viel mehr erreichen, ohne dass es wirklich unbequem wird. Wenn ich Menschen mitschleppe, die meine Ziele nicht teilen und die nicht aktive Teammitglieder sind, bringe ich ja mich und alle aktiven Teammitglieder um ihren Erfolg, weil man die anderen mitschleppen muss. Und das führt oft zu einer Frustration. Also sie hatte ein Beispiel von einem Manager, der bei ihr angefangen hat. Und die haben ja, beschreibt sie ja, sehr offene Stand-up-Meetings, wo sie Sachen diskutieren und Informationen teilen. Und der war neu und hat erzählt, was er alles kann und was er alles vorhat. Und dann hat ihm ein Techniker zwei, drei Fragen gestellt und auch gesagt, das machen sie ja schon und sie freuen sich auf seinen Input, aber an der und der Stelle würden sie sich noch mehr über das Input freuen. Und er war danach total angegriffen und sagte, so darf der doch nicht mit mir reden. Aber warum denn nicht?
Genau.
Sondern der Mitarbeiter ist ja da und schildert ihm ein Problem, für das er eine Lösung sucht. Und wenn ich mich als Führungskraft dann nicht mit dem Problem auseinandersetze, sondern was schon so gut wie fertig ist, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es nicht vorwärts geht oder andere Sachen nicht klappen. Und der Manager ist ja dann auch nach einer Weile gegangen, weil er mit dieser offenen Art nicht zurechtgekommen ist und ist ganz großartig in einem anderen Unternehmen angekommen. Sie spricht ja auch von der Kunst guter Abschiede. Und das ist mal persönlich mein größter Challenge in diesem Buch mit der deutschen Kultur. Wie kriegt man es hin, dass man mit Mitarbeitern offen spricht und auch offen drüber spricht, zu sagen, du ehrlich gesagt, bei dem, was du gut und gerne machst, das brauchen wir hier in der Zukunft nicht mehr. Entweder machst du was anderes oder vielleicht macht es Sinn, woanders hinzugehen und da das, was du hier gelernt hast, anzuwenden und da in dem Bereich zu bleiben, den du gut und gerne machst. Das sind ganz schwierige Gespräche, meiner Erfahrung nach.
Ja, weil,
Aber Entschuldigung.
nee, das sind eben die schwierigen Gespräche, weil du immer die Emotionen, und ich glaube, weil du immer diese Familienemotionen mit reinbringst. Das, und natürlich, das kann man sich nicht abtrainieren im Sinne von, ich gehe, es geht auch nicht darum, emotionslos. Empathie braucht es schon an der Stelle, aber eben diese vorher, alle sagen immer, der Wert von Offenheit und Ehrlichkeit ist wichtig. Nur wenn es dann mal auf dem Prüfstand steht, dann haben wir doch irgendwo unsere Ängste und trauen uns das nicht. Und die Überwindung muss man einfach haben, zu sagen, okay, und wenn es dann auf dieser, aber wie sie es ja schreibt, auf dieser sachlichen Ebene erklärt werden kann, das ist unsere Teamaufstellung in 12 Monaten. Dort wollen wir hin. Das, was du jetzt gerade machst, passt dafür nicht für diese Entwicklung, die wir gehen wollen. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir entwickeln dich dorthin, wenn du das willst und kannst, oder wir sehen dich dort, oder es passt halt nicht. Und natürlich bei Netflix ist es in Anführungszeichen leicht, dann zu sagen, übrigens, bei Google nehmen sie dich mit Kusshand.
Was die gemacht haben, ist ja auch ganz extrem. Die haben ja von einem Videokassetten-Verschick-Service zu einem Video-Streaming-Service und dann anschließend Eigenproduktion innerhalb von sehr kurzer Zeit Dinge verändert in einer Radikalität, die es vorher auch noch nicht so gab. Aber das ist, also wir versuchen das hier bei uns auch immer in den Bewerbungsgesprächen zu sagen, wir führen Wünsch dir was Gespräche, du erzählst uns, was du machen willst, in welchem Bereich, wie du dich weiterentwickeln willst, wie viel du arbeiten willst, was du verdienen willst. Und wir erzählen dir, wo wir gerade Hilfe brauchen. Und dann gucken wir, ob wir diese Wünsche zusammenkriegen. Und danach müssen wir einfach kontinuierlich im Austausch bleiben, um zu gucken, ist dieses Gleichgewicht, was wir am Anfang denn gefunden haben, noch da? Und wenn es nicht da ist, gucken, kriegen wir es wieder ins Gleichgewicht? Und da muss man miteinander sprechen. Und manchmal stellt man aber auch fest, ich kriege es nicht ins Gleichgewicht. Wenn ich jetzt einen Steuerberater habe, der ist Steuerberater geworden und will deutlich mehr verdienen, will aber immer noch am liebsten Buchhaltung machen, dann gibt es da einen Konflikt. Das funktioniert nicht. Und dann kann man das auch deutlich sagen und sich überlegen, wie man da eine Lösung findet, ohne dass es persönlich wird. Was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe, ist noch mehr das zu betonen, wir sind ein Team, den Sportteam-Vergleich zu ziehen und von der Familie ein bisschen wegzukommen, weil
Ja.
das wird oft verwechselt.
Ja, genau. Und was ich auch denke ist, und du hast es ja auch schon gesagt, man kann, also das ist ja eine Unternehmenskultur, das kannst du ja auch nicht von heute auf morgen Schalter umstellen und hurra, das funktioniert. Wenn du dir das im Laufe des Buches durchliest, wenn regelmäßig, sie sagt ja auch, also bitte macht keine jährlichen Mitarbeitergespräche, das viel zu langer Zeitraum, vierteljährliche Feedbackgespräche, wenn du unterjährig und sachlich an der Sache dein Feedback gibst und dem Mitarbeiter auch ehrlich und offen sagst, das funktioniert gut, das funktioniert weniger, da passt die Richtung nicht, hier ist jenes, dann kriegt er ja im Laufe dieser Feedback-Monate mit, ob die Gesamtrichtung stimmt oder nicht. Und dann hast du natürlich auch in diesem Abschiedsgespräch, also wenn es halt gar nicht mehr passt, kannst du ja auch auf all diese Gespräche verweisen. Wenn du jetzt hergehst und sagst, ich habe einen Mitarbeiter, der ist seit 5 Jahren bei uns. Einmal im Jahr habe ich ihm gesagt, dass irgendwie das mit den Zielen nicht ganz so funktioniert, wie wir das vorstellen. Und dann kommt auf einmal dieses, na und jetzt kündigen wir dich. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Wahrnehmung, als wenn ich schon mit einem Mitarbeiter laufend offenes Feedback habe und ihn damit begleite. Und dann kann ich auch sagen, okay, wir haben jetzt im letzten Jahr halt festgestellt, dass da irgendwo Stillstand ist, es geht nicht mehr weiter.
Ja, wobei das Wort kündigen ist ja etwas, was sie auch nicht, sie sagt ja, ihn gehen lassen. Den Menschen gehen lassen, und das muss ja kein Kündigungsgespräch sein, sondern das muss ein klares und ehrliches Gespräch sein, dass bestimmte Sachen so nicht mehr weitergehen. Das kann ja bei uns in der Branche Digitalisierungsverweigerer treffen, ja, oder Leute, Menschen, die kulturell sich einfach anders benehmen, als der Rest des Teams das tut. Und dann kann man drüber sprechen, ob das Sinn macht, weiter zusammenzuarbeiten oder nicht. Und auch klar kommunizieren, dass es aus der eigenen Sicht keinen Sinn mehr macht. Das heißt ja nicht, ich kündige dir mit Frist zum um, sondern überleg dir doch mal, ob du dir nicht lieber was anderes suchst. Und das ist bei uns in Deutschland noch so emotional und mit dem Begriff Scheitern verknüpft, dass das ganz schwierig.
Ja, das schreibt sie auch, den Gedanken, den fand ich gut, dass dieses Stigma einer Kündigung eigentlich für viele Arbeitnehmer so schrecklich ist, weil sie das Gefühl haben, wenn ich mich woanders bewerbe, ui, ich wurde gekündigt, ich habe versagt. Da ticken die ja bei Netflix tatsächlich anders, dass sie eben sagen, das ist kein Versagen, sondern wir passen einfach nicht mehr zusammen. Das ist eine ganz andere Aussage, und so stellt sie das ja auch dem Mitarbeiter gegenüber dar, aber auch wenn jetzt eine Empfehlung kommt oder der bewirbt sich woanders, dann kriegt er auch ein entsprechendes Empfehlungsschreiben, das da eben nicht drin steht, wir haben ihn gekündigt, sondern wir haben festgestellt, dass unsere Wege auseinandergehen.
Ja, und dann wird ganz klar über die Stärken gesprochen, ja, die derjenige hat. Das ist ja im deutschen Arbeitsrecht ein bisschen schwierig. Aber ja, sich selber in eine Position zu geben, begeben, dass sich andere Wettbewerber freuen, wenn sie die Mitarbeiter von einem kriegen, ist ja auch ein hehres Ziel, was sie geschrieben hat. Ich kann mich eigentlich freuen, ja, wenn meine Mitarbeiter so begehrt sind, dass die Headhunter noch öfter anrufen. Natürlich freue ich mich darüber nicht, aber das zeigt ja, dass wenn das stattfindet, man als Team was richtig gemacht hat und auf dem richtigen Weg ist. Und wenn man denn diese Kultur von Freedom and Responsibility gebaut hat, dann gibt es immer wieder Leute, die den Verlockungen erliegen. Aber dann ist es auch nicht so einfach, durch monetäre Anreize oder Anrufe Menschen abzuwerben. Ja. Und wenn, dann hilft das manchmal ja auch, um die neuen Bedürfnisse dann so zu rekruten und zu finden, dass sie erfüllt sind. Sie sagt ja auch, Hauptaufgabe von Unternehmen und Managern ist es, gute Teams zu bilden. Das ist ja so eine Art Quintessenz in dem Buch. Das ist schon eine spannende Aussage, wo ich mir nicht sicher bin, ob die allgemeines Verständnis ist von dem, wie wir bei uns in der Branche, Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, aber auch insgesamt in der deutschen Industrie unterwegs sind. Ist Teambuilding wirklich das Hauptziel der Manager, oder wird das nicht an anderen Stellen falsch gemessen?
Was meinst du mit den anderen Stellen?
Naja, dass ich Manager an Umsatzzahlen
Ah,
fürs
ja.
Team messe oder daran, wie lange die Mitarbeiter im Unternehmen bleiben oder ob alle ihre Zeiten täglich erfassen, pünktlich erfassen und nicht darum, haben die glückliche Mandanten, räumen die Probleme aus dem Weg, schaffen die es, ihre denselben Umsatz wie ein anderes Team in weniger Zeit zu erfüllen. Lösen die Probleme. Also das ist ja auch eine wichtige Frage. Brauche ich Leute, die Wissen haben oder brauche ich Menschen, die Probleme lösen können? Und die sich dann, wenn sie ein Problem oder eine Herausforderung sehen, das Wissen aneignen. Was hat dich denn am meisten fasziniert an dem Buch, Angela?
Also fasziniert wirklich diese Offenheit zu leben, dass du wirklich also dass du auf Erwachsenenniveau miteinander kommunizierst, weil mir hat es so sehr aus der Seele gesprochen. Ich selber habe mich ja vor 20 Jahren entschieden, keine Mitarbeiter zu haben, weil mich das so, also dieses, ich muss immer Rücksicht nehmen auf die Befindlichkeiten des anderen. Was ist, wenn jemand nicht so tickt wie ich, wenn jemand nicht die Leistung bringt? Ich, also in meinen Geschäftsbeziehungen, geh ich davon aus, dass der andere genauso gern und genauso viel leistet und zur Lösung eines Problems beitragen will wie ich. Und wenn der das nicht tut, verstehe ich es nicht. Und dass sich das bei Netflix tatsächlich so durchzieht, finde ich grandios. Aber dass das und dieser Weg dorthin mit der ganzen Kultur, und da war für mich dann nochmal das eine Aha-Erlebnis, wo sie eben schreibt, natürlich gibt es ein gewisses Befriedigungsgefühl, wenn ich mir bei einer Sache denke, habe ich doch gewusst.
Ja.
Und das spricht mir aus der Seele, weil das ist, sage ich mal, das ist so ein roter Knopf bei mir, wenn das jemand sagt. Denn das macht mich fuchsteufelswild, weil wenn ich mir irgendwo denke, ich finde was nicht in Ordnung, ich würde das anders machen, dann soll er es zumindest sagen und können wir darüber reden. Aber nicht hinterher kommen und sagen, Ätschi Bätsch, hätte ich doch gleich gesagt.
Ja, das erzählt sie im Zusammenhang, als eine neue Mitarbeiterin sie fragte, wann sie denn ihr kündigen würde. Und dann hatte sie, glaube ich, am Anfang gesagt, hier sexuelle Belästigung, Betrug und so weiter und so fort. Aber dann beim Nachdenken kam sie dazu, der wirkliche Kündigung, also das andere sind natürlich auch alles Kündigungsgründe, aber der wirkliche Kündigungsgrund ist, wenn hier was schief geht und du mir sagst, das hätte ich dir vorher sagen können. Und
Das
das vorher
spricht mir
nicht
so aus
gesagt
der
hast.
Seele.
Fand ich auch ein ganz starkes Statement da drin. Was ich in diesem gesamten Zusammenhang ja finde, ist, wir sprechen ja auch in Deutschland viel über New Work und Freiheit und Flexibilität und ähnlichen Dingen, Work-Life-Balance. Und das geht alles. Das bedingt aber Eigenverantwortung des Mitarbeiters, weil der mit der Freiheit natürlich verantwortlich umgehen muss und das immer auch das in Waage sein muss. In dem Moment, wo ich keine Freiheit gebe und Checklisten vorgebe und genau sage, du Angela musst das so und so in der und der Zeit machen. Und das sind Mitarbeiter, die sowas wollen, die können auch keine Freiheit haben, weil die ja immer jemanden brauchen, der ihnen sagt, was zu tun ist. Und wenn ich Freiheit habe, flexibles Arbeiten, wann und wo ich will, dann wird das auch mit diesen detaillierten Vorgaben ganz schwierig, weil es ja nicht immer zur selben Zeit jemanden gibt, den ich fragen kann. Und derjenige, der so frei arbeitet, permanent in Situationen kommt, wo er eigenverantwortliche Entscheidungen treffen muss. Und das ist etwas, was bei diesem ganzen New Work-Thema sehr, sehr unterschätzt wird, nämlich die Anstrengung, die mit der Eigenverantwortung verbunden ist, das Verlassen der Komfortzone und das drüber nachdenken.
Gerade dieses, also es kommt ja ganz oft vor, wirklich dieses Zusammenspiel von Verantwortung und Freiheit. Und das kommt auch relativ am Anfang, aber das finde ich sehr, sehr gut. Und sie sagt, der wichtigste Wert für sie in diesem ganzen Zusammenhang ist Disziplin. Die Disziplin für sich selber zu entscheiden, was brauche ich, was tue ich, wie komme ich vorwärts. Und in dem Zusammenhang sich seine Arbeit mit dem Team zu gestalten. Ich glaube, das ist wichtig, eben Es ist bei dem ganzen New Work, es geht nicht um, wer kickert besser und wer hat hier noch die schönere Chill-Out-Lounge, sondern wer schafft das bessere, leistungsförderndere Umfeld.
Das hat natürlich auch was mit Büro zu tun. Und wenn wir uns jetzt hier diese ganzen Corona-Dinge angucken, auch mit Bürogestaltung, aber ich glaube vielmehr mit Kultur und Eigenverantwortung und dem, ja, Eigenverantwortung und der Freiheit, dem Freedom, das auch zu leben und dem Vertrauen, was dafür notwendig ist.
Hast du noch einen abschließenden, das müssen alle hören, Tipp?
Naja, die Frage, die sich ja immer stellt, warum muss man dieses Buch gelesen haben oder auch nicht? Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Buch, wie man sinnstiftende Arbeit als ein sinnstiftendes Arbeitsumfeld kreiert als Basis für ein erfolgreiches Arbeiten. Wie man ein Umfeld schafft, in dem Menschen gerne arbeiten. Nicht alle. Und die sind auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber indem man ein schlüssiges Umfeld und ehrliches Umfeld schafft, weil es dann viel weniger Streitereien und Ärger gibt. Und als Inspiration finde ich das Buch sehr schön geeignet.
Ja, genau. Sehe ich auch so. Und weil du es eigentlich sagst, man muss es nur noch mal betonen, ein Umfeld schaffen, in dem Mitarbeiter gerne arbeiten. Das ist, glaube ich,
Ja,
das Wichtige.
und als Firmenchef natürlich ich auch. Gerne. Also es hilft ja nichts, wenn meine Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen. Ich aber sage, boah, ist das fürchterlich hier. Aber dass man sich das Team zusammensucht, was zur eigenen Arbeitsweise passt und dass man sich ja, Ziele steckt und die dann auch gemeinsam angeht und füreinander da ist, um die zu erreichen.
Ja, genau. Und also insofern die eigene Philosophie und Kultur mittragen und leben. Und das, so wie du sagst, das ist das Schöne. Das Buch gibt einfach nochmal Inspiration, über seine eigenen Werte an der Stelle nachzudenken und ob man dann die jetzt aus diesem Buch nimmt oder eigene formuliert, aber die dann auch zu leben mit seinem Team und konsequent dabei zu bleiben. Das ist, glaube ich, wichtig.
Ja, und sich nicht selber zu betrügen. In den meisten Fällen, wo wir uns so ärgern, wissen wir ja schon beim Tun selber, dass wir nicht offen, ehrlich oder konsequent waren.
Sehr gut. Wunderbar. Uli, dann sage ich an der Stelle lieben Dank fürs gemeinsame Lesen und Besprechen. Und den Zuhörern wünsche ich viel weitere Inspiration. In die Shownotes kommt auf alle Fälle dieses Deck von denen. Das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Auch da kriegt man nochmal Anregungen, wie man Werte und Kultur konkret formuliert. Das finde ich eigentlich daran sehr, sehr gut gelungen in diesem
Ja,
Sinne.
und bloß nicht abschreiben, sondern anpassen. Vielen Dank,
Genau.
Angela. Es war
Genau.
mir eine Freude mit dir.
Ja, danke, Uli, ne? Bis dann. Ciao.
Danke, tschüss.